Herzlich willkommen zum Podcast Favorit, die Oper der Woche. Gestern habe ich zusammen mit Klaus Kalchschmidt meine dritte Michael Thalheimer Inszenierung in Düsseldorf erlebt. Alle Kritiken können Sie übrigens auf unserer Favorit-Seite nachlesen. Eugen und Jeggin ist aber die erste Produktion, die Thalheimer an der Oper am Rhein auch neu erarbeitet hat, also keine Co-Produktion. Peter Tschaikowski hat Eugen und Jeggin lyrische Szenen, nicht Oper genannt. Und sehr lyrisch beginnt das Orchester. Die Oper hat uns ein paar Hörbeispiele zur Verfügung gestellt. Hier die Düsseldorfer Sinfoniker unter Vitali Alexenok mit der Ouvertüre zu Eugen und Jeggin. Es geht um Schicksale auf dem russischen Land. Zwei Schwestern, Olga und Tatjana, die erste ist lebensgierig, die zweite träumt von der idealen Liebe. Dann Eugen und Jeggin, der sich langweilt, auf der Flucht vor sich selbst ist. Und es geht um seinen Freund Lenski, den Jeggin in einem unsinnigen Duell aus Eifersucht erschießt. Lieber Klaus, die Bühne war abstrakt pur. Hat denn da das Personenspiel ohne russische Folklore gerührt?
Ja, also ich finde schon. Und vor allem habe ich dieses Bühnenbild ganz fantastisch gefunden. Das sieht also aus wie ein riesiger Schrank mit 16x8 Schubladen, die aber keine Schubladen sind, sondern sie kommen manchmal raus wie eine Treppe. Sie können als Wand ganz nach hinten fahren, sie können als Wand ganz nach vorne fahren oder es kann sich ein Podest öffnen für die Duellszene.
Du hast die Bühne ja jetzt ganz toll beschrieben. Rührt das Personenspiel?
Ja, also das ist ganz unterschiedlich. Diejenige, die das ganz wunderbar schafft, auch in ihrer großen Briefszene, wo sie gar keinen Brief schreibt, sondern in diesem Holzgefängnis sozusagen von Wand zu Wand rennt, manchmal zum Publikum singt, dann aus diesem Gefängnis auch raustritt an die Rampe. Sie hat das ganz wunderbar gemacht, Ekaterina Sannikova. Sie ist nicht nur eine großartige Sängerin mit einer sehr flammenden Stimme, manchmal ein bisschen zu laut, aber sie hat auch ein ganz wunderbares Spiel gemacht, auch stummes Spiel. Und das war natürlich notwendig in so einer abstrakten Bühne, dass da ein intensives Spiel, eine intensive Personenregie stattfindet.
Dann hören wir doch jetzt mal rein in die Briefszene der Tatjana. Aus Ekaterina Sannikovas Briefszene, wie Klaus Kalchschmidt eben erzählt hat, eben nur gespielt und nichts geschrieben. Wie waren denn Onjegin, Lenski und Graf Kremin die männlichen Rollen besetzt?
Also ich fand den Onjegin auch sehr gut, hat einen mächtigen, sehr intensiven Bariton, war als Spieler ein bisschen steifer, was vielleicht auch ein bisschen an der Rolle liegt. Ovidiu Purcel, weiß nicht genau, wie man ihn spricht.
Ein Rumäne.
Ja.
Wie der Herr Baciu, Bogdan Baciu auch, ne?
Genau, der den Onjegin gesungen hat, ja. Also Lenski war ganz wunderbar, auch war auch ein sehr intensiver Tenor, der aber in seiner großen Abschiedsarie, wo er sich ja dann vom Leben verabschiedet, auch sehr, sehr feine, sehr zarte Töne gefunden hat. Das war einer der Höhepunkte der Oper, wie aber auch natürlich die große Arie des Fürsten Kremin, der ja eigentlich nur diese eine Arie zu singen hat. Die hat er aber ganz, ganz wunderbar gemacht. Noch ein Bogdan, Bogdan Talosch, das war auch unglaublich gut, vor allem auch, weil es vom Orchester und vom Dirigenten her ganz wunderbar gestützt war. Sehr, sehr flüssig gesungen, also überhaupt nicht sentimentalisch, sondern sehr intensiv. Ja, das Wort haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber es stimmt einfach.
Graf Kremin, Bogdan Talosch, hat auch viel Applaus bekommen. Die Bude hat getobt nach seiner Arie. Der Chor spielt ja auch eine wichtige Rolle, ist nicht ganz so präsent wie in anderen Opern, aber gerade der erste Chor, der hat ja auch so was Gewaltiges, obwohl er so eine Art Volkslied anstimmt nach der Ernte und in der Inszenierung ja auch ziemlich fast gewalttätig mit geballten Fäusten und Zeigefingern auf die Gräfin Larina, Tatjanas und Olgas Mutter, zugeht.
Ja, das kann man auch aus dem Text und aus der Musik sehr gut ableiten, weil es darum geht, dass eben die Landbevölkerung, dass die Bauern so viel arbeiten müssen, bis sie quasi blutige Hände, blutige Füße haben und jetzt müde sind. Es ist ein Moment, der auch zeigt, wie viele Abgründe in diesem Stück stecken. Auch die Szene des Monsieur Triquet, der eigentlich in einem schlechten Französisch, also russisch gefärbten Französisch, der Tatjana ein Geburtstagsständchen singt. Das ist meistens was sehr Liebevolles. Das hat hier auch was sehr Aggressives, sehr Spöttisches auch. Also Tatjana wird eigentlich auch verspottet und der ganze Chor macht sich wiederum lustig über den Monsieur Triquet. Und also diese Aufführung bringt kaum etwas Wohliges, sondern es ist doch immer auch, wie das bei Thalhammer natürlich oft so ist, es geht um die Abgründe im Menschsein.
Ja, es geht dann auch um Sozialkritik bei dem Choreinsatz. In dem Fall, ja. Und es geht dann bei Tatjana um dieses Alle gegen einen, beziehungsweise die Masse gegen das Individuum. Wie hat denn der Chor der Deutschen Oper am Rhein gesungen?
Also die waren hervorragend. Das Bühnenbild hat ja die Sänger fast verstärkt und das könnte für einen Chor dann auch heikel werden, weil es einfach dann viel zu laut wird. Das war aber eigentlich nie der Fall.
Und die roten Gummistiefel, die der Chor trug, wie würdest du die interpretieren? Da war große Ratlosigkeit, auch in der Pause. Es hatte kaum einer eine Idee zu diesen roten Gummistiefeln, bis auf diesen jungen russischen Mann, den du gefragt hast, aus dem Publikum.
Ja genau, ich wusste gar nicht, dass er Russe ist, aber ich habe ihn nur gefragt, was denkt ihr denn, dass die Gummistiefel sind? Und dann meinte er, naja, ich komme aus Russland, ist doch klar, Kommunismus.
Lassen wir das mal so stehen. Das Orchester unter Vitali Alexenok, der da ab der nächsten Spielzeit Generalmusikdirektor in Düsseldorf wird, hat hier seine erste große Premiere gestemmt. Wie waren Orchester und er?
Also das war eine fantastische Visitenkarte. Ich habe selten einen Onegin erlebt mit so flexiblen Tempi, mit so einem schönen Klang. Auch in den großen Tanzszenen, die hier im Übrigen nicht getanzt wurden, sondern teilweise entweder sehr statisch gemacht waren oder einfach alle wild durcheinander liefen. Aber diese großen, die Polonaise, der Cotillon, was es da alles gibt.
Walzer nicht vergessen.
Ja, das war also wirklich ganz große Oper. Und aber nie zu laut, immer sehr schön gerundet, auch die kammermusikalischen Stellen sehr, sehr fein durchleuchtet. Und das war wirklich ein ganz großer Genuss, weil jedes Tempi einfach stimmte. Manchmal war es sehr getragen, dann hat er wieder angezogen. Also da kann man sich freuen, wenn er jetzt mehrere Neuproduktionen in den nächsten Jahren hier machen wird.
Und auch wenn es in Eugen und Jägin sehr düster ausgeht, sozusagen mit dem Niedergang der Titelfigur, lohnt es sich doch, Klaus, diese Oper sich anzuschauen. Ab Ende März können Sie diese Oper übrigens auch auf Opera Vision auf ein halbes Jahr lang nacherleben. Sie finden den Link auf unserer Seite. Die Premiere ist gestreamt worden. Ja, und wir hören jetzt noch mal kurz rein in diese düstere Schlussszene, wo Eugen Onegin ausruft, es ist alles aus. Ganz herzlichen Dank, Klaus.
Ja, gerne.